Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von In bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Jannik aus Wien und
Moritz Moser aus Feldkirch.
Moser, long time no see.
Das stimmt, ja. Wir sind alt und faul geworden, vor allem du.
Ja, und du bist Vater geworden. Aber das,
ja, das auch.
Das hatten wir schon in der letzten Folge. Jetzt meine Frage, weil bei mir war außenpolitisch, / völkerrechtlich so viel los. Ich habe Innenpolitik so gut wie gar nicht mitbekommen. Ich habe heute extra mir überlegt zum Mittag, wohl wissend, dass wir miteinander reden, was ist eigentlich seit dem letzten Mal passiert? Und ich muss dir sagen, als jemand, der trotzdem relativ viel Medien konsumiert, ist mir kaum was eingefallen. Also mir ist eingefallen, VfGH-Rechtsprechung zum ORF bzw. dem ORF-Beitrag, dann ist irgendwas mit Pensionen und Altersteilzeit, dann hat man heute einen Syrer abgeschoben, den man eigentlich schon früher abschieben wollte, aber da hat das nicht funktioniert, weil da ja was mit dem Luftraum war, weil Iran und Israel sich nicht so mögen. Und dann war dieses eine Gesetz, wo die Parteien sich irgendwie nachträglich eine Strafe erlassen wollten. Und ich formuliere das jetzt bewusst so, weil ich weiß bei den ganzen Sachen auch wirklich nicht, was da im Detail war. Also es war völkerrechtlich und weltpolitisch so viel, dass ich Innenpolitik wirklich so ganz am Rande oberflächlich mitbekommen habe. Moritz, was hast denn du so mitbekommen? Komm jetzt nicht gleich mit Vorarlberg, ich sag's auch, von Anfang an.
Ja, das ist halt mein Beruf, ich muss ja sagen, ich habe halt die Bundespolitik auch nur noch so peripher im Blick nah. Man muss ja auch sagen, diese Bundesregierung versucht den Kopf niedrig zu halten und deshalb kriegt man auch nicht so viel mit. Also es ist fast erfrischend im Verhältnis zu den PR-Schauspielen der vergangenen Jahre und ich bin fast versucht, das darauf zurückzuführen, dass wir einen Bundeskanzler haben, der es nicht nötig hat, Bundeskanzler zu sein. Ich glaube, das ist keine schlechte Neuerung. Da ist halt irgendwie der Verkaufstrieb nicht so ausgeprägt. Ja, es gibt jetzt diese Geschichte da mit diesen Social-Media-Accounts der Regierungsmitglieder, wo eben nicht nur die Arbeit der Bundesregierung und ihrer einzelnen Mitglieder angepriesen wird, sondern eben auch der Besuch von Parteiveranstaltungen oder parteinahen Veranstaltungen etc. etc. Der Rechnungshof hat das als Parteispende der Ministerien an die Parteien gewertet und das will man jetzt irgendwie sanieren, indem man das ihnen erlaubt. Da scheiden sich die Geister darüber, wie vernünftig das ist. Ich glaube, man könnte da durchaus sauberere Trennungen finden als das, was man jetzt tut. Ich glaube aber auch nicht, dass es der Untergang des Abendlandes ist. Wenigstens findet man irgendeine Lösung, das ist ja auch schon mal was in Österreich. Und man hat sich offenbar auf eine Bundesstaatsanwaltschaft jetzt endlich geeinigt, wobei ich dann gespannt bin auf den Gesetzesentwurf.
Jetzt können wir eigentlich schon wieder aufhören.
Naja, wenn du willst, oder? Also bei der Bundesstaatsanwaltschaft interessiert mich dann vor allem, ob es am Ende noch eine Generalprokuratur geben wird, weil das heißt, in den Medienberichten, die ich gelesen habe, die Generalprokuratur soll zum Nukleus werden und die sollen ein Übertrittsrecht kriegen, dann denke ich mir, ja, schmelzen sie es jetzt ab oder schaffen sie es ab? Ich finde es ja schade, wenn man es abschafft, weil die Generalprokuratur so alt ist, ist eine der ältesten Behörden in Österreich fast, naja gut, die Finanzprokuratur ist noch älter, aber es ist schon sehr alt und irgendwie war es schade drum. Ich habe da so emotionale Gefühle, die andere vielleicht nicht hegen.
Ich finde das Wort Prokuratur wirklich schön. Also es kommt ja aus dem römischen Recht und war ja eigentlich nur ein Beamter oder ein Verwaltungsbediensteter im römischen Reich.
Ja, jemand, der Prokura hat, sagt man ja heute noch, oder jemand, der sich um etwas kümmert.
Ja, ich finde das insofern schön, jetzt haben wir es eh schon das Lateinische, dass das eben so überlebt hat, auch im österreichischen Recht. Und ich werde da auch so wie du ein bisschen emotional und denke mir, wenn da in Zeiten von Digitalisierung und KI überall es noch sowas gibt wie diesen alten Beamtengedanken, auch in den Bezeichnungen, dann will ich, dass der irgendwie überlebt. Aber das hat mit dem Thema jetzt nichts zu tun. Ja, über den Bundesstaatsanwalt haben wir eh auch noch viel gesprochen, da möchte ich jetzt eh auch nicht wiederholend werden. Ich merke nur bei all diesen Themen, dass ich da wirklich schon draußen bin und wie schnell man da auch draußen ist, weil sie ja jetzt auch schon so lange sind. Also ich habe Respekt vor euch IPO, also Innenpolitikjournalisten, dass ihr es schafft, so lange da bei den Themen zu bleiben und auch nicht irgendwann ihrer überdrüssig zu werden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war beim ersten Mal spannend, beim zweiten Mal schon repetitiv und jetzt ist es relativ fad.
Dann beschäftige dich nie mit Lokalpolitik.
Ja, weil man sagt ja, und das habe ich mir gedacht, wie das jetzt war mit Iran, Israel, oder auch allgemein beim ersten Mal Tragödie, beim zweiten Mal eine Farce. Also ich habe da ein bisschen gedacht an den Irakkrieg damals, das war eine Tragödie, weil ja die USA damals gesagt haben, es gibt diese Preemptive Self-Defense und jetzt kommt dieses Argument einmal mehr wieder, aber unter ganz anderen Umständen, mit einem ganz anderen Präsidenten, und jetzt hat es sich eher wie eine Farce angefühlt.
Das ist das Gute an der Lokalpolitik, das beginnt alles mit der Farce, es gibt gar keine Tragödie.
Ja, wir kommen eh noch zur Lokalpolitik, aber was ich auf jeden Fall unbedingt mit dir besprechen wollte, ist dieses VfGH-Erkenntnis zum ORF-Beitrag. Das war ja ein Massenverfahren, also eins, wo ganz, ganz viele Menschen gemeinsame Sache gemacht haben, um den ORF-Beitrag als verfassungswidrig erkennen zu lassen. Weil, das ist ja das Hauptargument, und ich weiß, du willst jetzt gleich reingrätschen, aber ich sag's nur in einem Wort, man sagt, da gibt es ja all diese Memes und schlechten Witze und so weiter, wo man sagt, naja, nur weil ich das Gerät habe, das empfangsbereit ist oder empfangsfähig ist, möchte ich nicht zahlen müssen, wenn ich es ja nicht konsumiere. Und dann hat es alle möglichen Witze gegeben, nur weil ich einen Penis habe, muss ich ja nicht gleichzeitig für Prostituierte zahlen oder und so weiter und so fort. Also das habe ich irgendwo gelesen, ja, dass nur weil man den Penis hat, also die Gerätschaft.
Wo liest du solche Sachen bitte? Bist du noch immer auf Twitter?
Auf Twitter oder sonst wo, ja. Ich bin nicht dort, also ich bin im Hintergrund, ich lese mit, aber ich glaube, das Argument gibt schon so lang, das ist schon aus meiner libertären Vorvergangenheit, da war das schon auch ein Argument, wo man eben gesagt hat, nur weil man was empfangen kann, muss man dafür schon bezahlen. Was heißt denn das zu Ende gedacht in anderen Bereichen auch? Ja, hast du dir dieses VfGH-Erkenntnis zum ORF ein bisschen angesehen eigentlich?
Ja, ein bisschen habe ich es mir angesehen.
Ja, ich habe es mir auch ein bisschen angesehen. Ich find's jedenfalls interessant, weil da geht es ja auch um die Frage der Auslagerung. Das ist auch so ein Klassiker.
Ja, nachdem es um einen Arbeitgeber geht, werde ich mich versuchen, mich zurückzuhalten und ungewöhnlich diplomatisch zu sein. Na, also ja, die Belehnung ist ein spannendes Detail natürlich. Also es gibt sogenannte hoheitliche Verwaltung in Österreich, das heißt hoheitlich handelt der Staat überall dort, wo er nicht mit Augenhöhe mit dem Bürger kommuniziert, sondern quasi von oben herab.
Acta Iure Imperii.
Um es verkürzt zu sagen, das heißt, da kann der Staat mit Zwang handeln, da ist der Staat nicht dein bester Freund, sondern dein Papa und watscht da eine, wenn du deppert kommst, das ist die Hoheitsverwaltung. Diese Hoheitsverwaltung ist grundsätzlich von staatlichen Organen auszuüben. Sie kann aber im Randbereich auch beliehen werden. Also das heißt, ich kann Rechtsträger, die nicht staatlich sind oder von der Grundorganisation her schon nicht staatlich sind, GmbHs und so weiter, mit staatlichen Aufgaben belehnen, quasi, um im mittelalterlichen Jargon zu sein. Diese Beleihung ist aber nicht mit allen Dingen zulässig und der VfGH hat auch in verschiedenen Judikaten herausgearbeitet, was ausgliederungsfest ist und was nicht. Und da gibt es auch immer wieder so Randerscheinungen, wo seit Jahren die Diskussion ist, darf man das oder darf man das nicht? Die Justizbetreuungsagenturen ist so ein Beispiel, wo eigentlich die herrschende Meinung davon ausgeht, dass diese Ausgliederung verfassungswidrig ist. Aber man muss natürlich auch einen Anlassfall finden, das irgendwie vor den VfGH zu bringen. Bei der Beitragsgesellschaft der ORS, die diese Haushaltsabgabe einhebt, ist diese Belehnung zulässig und auch richtig gemacht, sagt der VfGH. Roma locuta, causa finita.
Da möchte ich eben den entsprechenden Passus vorlesen. Er ist auf Seite 47. Wir werden natürlich das Erkenntnis auch in die Shownotes packen. Der Verfassungsgerichtshof hat in seiner Rechtsprechung zur Übertragung hoheitlicher Aufgaben auf einen ausgegliederten Rechtsträger mehrfach ausgesprochen, dass es grundsätzlich mit Artikel 20 Absatz 1b-VG vereinbar ist, dass auch private Personen durch Gesetz zur Besorgung öffentlicher Angelegenheiten berufen und dadurch in die öffentliche Verwaltung eingegliedert werden. Dies ist nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes allerdings nur dann zulässig, wenn bestimmte verfassungsrechtliche Vorgaben eingehalten werden. Dazu gehört unter anderem, dass die Aufgabenübertragung auf ausgegliederte Rechtsträger dem aus dem Gleichheitsgrundsatz erfließenden Sachlichkeitsgebot und dem verfassungsrechtlichen Effizienzgebot entspricht und es sich bei den übertragenen Aufgaben an ausgegliederte Rechtsträger nur um, Anführungsstriche oben, vereinzelte Aufgaben, nochmal Anführungsstriche oben, und auch nicht um Kernaufgaben des Staates handelt. Also, dass jetzt zum Beispiel nicht die Wagner-Gruppe mit der mit dem Schutz des, der Außengrenzen beauftragt zum Beispiel, also gerade im Sicherheitsbereich. Genau. Also Militär ist so der Klassiker, ja, also dass der Staat keine Privatarmeen aufstellt und wir dann zurückreisen im 17. Jahrhundert zu Wallenstein und zu, wo war das noch, glaube ich, Thema bei Wallenstein und ich glaube bei Michael Kohlhaas auch, ja, also diese Übergangszeit vom Mittelalter, wo noch ad hoc Armeen aufgestellt wurden und wo diese Trennung zwischen öffentlich und privat nicht immer so ganz eindeutig war, also Söldnerheere und dergleichen, aber eben bei Österreich, das muss natürlich das Bundesheer machen und Sicherheitsdinge auch. Wobei natürlich es auch dann immer wieder auffällt, dass gerade beim Parlament diese Personenkontrollen und dergleichen, das machen wiederum Private, aber das ist eben kein hoheitliches.
Das ist Hausrecht.
Genau, das ist das.
Das ist kein hoheitliches Handeln. Aber ja, es gibt natürlich Grenzbereiche und man kann darüber streiten und das wird auch in verschiedenen Ländern, wo es ähnlich ist, verschieden ausgelegt. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass Horst Köhler in Deutschland mal sich geweigert hat, ein Gesetz zu unterschreiben, wo es um die Ausgliederung der Luftraumüberwachung gegangen ist, also der zivilen, weil er das für grundgesetzwidrig gehalten hat, während in Österreich das bei der Ausdruckkontrolle auch eine Belehnung ist, aber da geht's. Also unterschiedliche Länder haben da auch unterschiedliche Nuancen dessen, was man ausgliedern kann und was nicht. Und wir kennen das ja auch aus den USA, wo es ja private Gefängnisse gibt in manchen Bundesstaaten, wo einfach Unternehmen ein Gefängnis führen und dem Staat dann, ja, also vom Staat entsprechend finanziert werden dafür. Das wäre jetzt bei uns zum Beispiel nicht möglich. Das ist, wäre ausgliederungsfest. Die kann halt einfach ein Gefängnis privatisieren oder auch nur eine Gefängnisbetriebs GmbH gründen, die dann im Eigentum der Republik Österreich ist. Und diese Justizbetreuungsagentur, von der ich vorher gesprochen habe, wo es schon sehr strittig ist, ob die das darf, die liefert ja Services an die Gefängnisse zu, zum Beispiel Therapiestunden und so weiter. Und auch da fragt man sich schon, dürfen sie das nicht? Also die Justizwache könnte zum Beispiel auf jeden Fall nicht ausgliedern, aber ja, das andere möglicherweise schon, ist aber auch eben sehr strittig.
Und die hier einschlägige Norm ist eben der Artikel 20 Absatz 1b-VG. Ich lese den jetzt auch vor, auch wenn natürlich beim Vorlesen von Gesetzesbestimmungen immer die Frage ist, wie gut man dem folgen kann. Also ich persönlich, immer wenn ich irgendwo mal jemanden höre, der vorliest aus einem Gesetz, ist das für mich immer so ganz kurzes Abschalten bzw. Meeresrauschen. Aber vielleicht hat jemand ja gerade ein Bedürfnis nach Meeresrauschen.
Soll ich Wahlgesänge dazu machen?
Ja, Wahlgesänge, genau, ist auch sehr angenehm, ja, zum Einschlafen. Also, unter der Leitung der obersten Organe des Bundes und der Länder führen nach den Bestimmungen der Gesetze auf Zeit gewählte Organe, ernannte berufsmäßige Organe oder vertraglich bestellte Organe die Verwaltung. Sie sind den ihnen vorgesetzten Organen für ihre amtliche Tätigkeit verantwortlich und, soweit in Gesetzen gemäß Absatz 2 nicht anderes bestimmt ist, an deren Weisungen gebunden. Das nachgeordnete Organ kann die Befolgung einer Weisung ablehnen, wenn die Weisung entweder von einem unzuständigen Organ erteilt wurde oder die Befolgung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen würde. Ist das nicht schön?
Sehr schön.
Man sieht da drin auch, und das muss ich zugeben, diesen letzten Satz im ersten Absatz hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung, dass da ja auch drin steht, dass man eben diese offensichtlich rechtswidrigen Anweisungen eben nicht befolgen darf. Also sowas wie Mauerschutz. Ja, bitte, interveniere doch.
Ich darf nicht rechtswidrige Weisungen und Befehle einfach nicht befolgen. Das stimmt nicht. Nur dann, wenn sie gegen Strafgesetze verstoßen. Das ist ein Unterschied. Weil sonst könnte ja jeder kommen.
Und ich wollte aber gerade sagen, sowas wie in Deutschland Mauerschützen. Ja, also wo man eben an der Grenze bei der DDR gesagt hat,
hätte man auch streiten können, ob das gegen die DDR-Strafgesetze verstoßen hat, aber da kommen wir dann wieder zur Radbuchschen Formel und über die haben wir auch schon ganz oft gesprochen.
Haben wir gar nicht.
Doch, haben wir sicher schon.
Nicht irgendwann oft genug.
Über, sicher furchtbar über das Naturrecht aufgeregt und da ist die Radbuchsche Formel dann immer der Klassiker. Also gut, dann erklären wir kurz die Radbuchsche Formel. Bei den Mauerschützenprozessen ist es dann am Ende, glaube ich, zum Bundesverfassungsgericht gegangen in Deutschland, das dann, glaube ich, sogar gegen den Bundesgerichtshof entschieden hat. Man möge das ergoogeln, falls ich was Falsches sage. Und in diesem Fall die sogenannte Radbuchsche Formel, ein naturrechtlich durchsifftes juristisches Konzept angewendet
hat. Sag das nicht so despektierlich.
Wenn ein Gesetz ganz, ganz, ganz gemein ist, dann gilt's nicht.
Ja, aber man muss dazu sagen, zum Kontext, der Radbuch selbst war eigentlich Rechtspositivist, der aber dann aufgrund der Erfahrungen mit dem Rechtspositivismus während des Nationalsozialismus zu dem Schluss gekommen ist, dass das ganz so konsequent vielleicht doch auch nicht so klug ist, wenn man sagt, alles kann Recht werden und der dann eben diese Minimalprüfung vornimmt und sagt, wenn etwas ganz offensichtlich gegen elementare moralische Prinzipien verstößt, dann ist es kein Recht, beziehungsweise...
Dann hat er den Rechtspositivismus falsch verstanden und moralische Prinzipien sind halt einfach jedermanns eigenes Schuhschuh.
Aber wir können uns auf ein paar Mindeststandards schon einigen, wie zum Beispiel, ja, dass man jemanden nicht erschießt, nur weil er versucht, aus einem Land rauszukommen, das nicht so leiwand ist.
Das sind moralische Mindeststandards, die wir miteinander teilen, aber andere mögen sie vielleicht nicht teilen. Deshalb gibt es ja Gesetze. Und wenn ihr dann versucht, das Gesetz mit der Moral auszuhebeln, dann funktioniert das am Ende des Tages nie gut. Und es ist wurscht, auf welchem Grund ich es mache. Die Gradbruchsche Formel ist einfach nur eine verlogene Methode, um die Rückwirkung der Strafgesetze pseudomäßig aufrechtzuerhalten. Ich sage einmal, das ist nicht in Stein gemeißelt, dass Strafgesetze nicht rückwirken dürfen. Aber natürlich sagt jede Demokratie, na, das unterscheidet uns von der Diktatur, dass wir Strafgesetze nicht rückwirken lassen. Und daran wollen wir nicht rütteln, außer vielleicht in Nürnberg. Und wenn dann irgendwas ist, wo wir eigentlich das Gefühl hätten, jemand sollte verurteilt werden, weil er was getan hat, das so verpönt ist, dass wir das unter Strafe stellen möchten, aber er hat es in einer Rechtsordnung getan, die das nicht unter Strafe stellt, was machen wir mit demjenigen? Machen wir was Rückwirkendes? Nein, das geht nicht, das wird gegen das Grundgesetz verstoßen, aber was nicht gegen das Grundgesetz verstößt, ist das, was, wenn er das getan hat und das ist super, super böse, dann gelten die Gesetze plötzlich nicht mehr für ihn und das ist dann nicht willkürlich, sondern das ist dann die Gradbruchsche Formel. Ich gratuliere recht herzlich.
Ich werde jetzt gar nicht selbst eine Gegenrede formulieren, ich werde einfach Radbruch selbst zitieren mit nur einem Satz, denn man kann Recht, auch positives Recht, gar nicht anders definieren als eine Ordnung und Satzung, die ihrem Sinne nach bestimmt ist, der Gerechtigkeit zu dienen. Im Jahr 1946 geschrieben, vor dem offensichtlichen Hintergrund des gesetzmäßigen Unrechts während des Nationalsozialismus, wo wir uns schon darauf einigen können, dass das vielleicht Gesetz gewesen ist, aber man sich schon fragen kann, ob alles Gesetz sein kann. Und wir reden hier von ganz klaren Fällen. Es geht mir nicht darum, dass...
Ich jetzt in Abänderung von zu Pontius Pilatus, was ist Gerechtigkeit?
Zumindest, dass die Nürnberger Rassegesetze zum Beispiel offensichtlich ungerecht sind. Oder dass die Sklaverei ganz offensichtlich...
Das haben halt die Leute, die Nürnberger Rassegesetze erlassen haben, anders gesehen. Und ich sage jetzt nicht, ich bin nicht dieser Meinung, Gott sei Dank nicht. Aber ich sage halt, das war positives Recht. Und das hat auch Kelsen so gesehen. Und jetzt hinterher zu sagen, das ist nicht positives Recht gewesen, das kann ich nur machen, wenn ich das Recht als Ganzes moralisiere. Ich kann mich als Staat auch hinstellen und sagen, das ist positives Recht, das ich im Nachhinein so nicht mehr haben will. Und Leute, die dieses positive Recht gesetzt haben, werden jetzt von mir bestraft, weil ich der Meinung bin, dass dieses Recht moralisch so verwerflich ist, dass ich jetzt selber Recht setze, um dieses Recht wieder auszubügeln. Das ist der positive Ansatz, sowas zu machen. Aber zu sagen, na, das ist ja niemals Recht gewesen, weil das Recht muss ja als Ganzes was Gutes sein und Ding und dann, das Recht ist oft einfach nicht gut und es ist oft einfach nicht gerecht, auch in einer Demokratie nicht. Und im Kleinen oft unfair und manchmal auch im Großen. Das Recht ist nicht dazu da, uns am Abend ins Bett zu bringen, uns zuzudecken und uns einen Kuss auf die Stirn zu geben. Das ist es nicht. Das Recht ordnet die Gesellschaft. Und wenn ich die Gesellschaft anders ordnen will, dann mache ich das durch Recht und nicht durch irgendeine moralinsaure Lösung, mit der ich dann plötzlich sage, nein, ich muss die Gesetze nicht ändern, weil sie waren eh nie Gesetze. Ja, damit mache ich es mir halt einfach ein bisschen zu einfach. Und meiner Meinung nach hätte das durchaus auch so gehört, zu sagen, wir heben auf, wir bestrafen und als Staat machen wir das jetzt so. Kann man durchaus machen. Kriegsverbrechergesetz in Österreich zum Beispiel. Rückwirkendes Strafrecht erlassen zu Beginn der Zweiten Republik.
Du tust es so, als würde jetzt da man versuchen mit der Radbruchschen Formel eine Einzelperson, die sagt, ich wehre mich jetzt gegen den ORF-Beitrag und ich erkenne das nicht als Recht an. Es geht um die Extremfälle.
Es sind immer Extremfälle, mit denen das anfängt. Und man öffnet Tür und Tor für die andere Richtung, wann die anderen mal dran sind. Ich sag, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wenn ich für Recht einstehe und Rechtsstaatlichkeit, dann muss ich, wenn ich die Regeln ändern will, auch sagen, dass ich die Regeln ändere. Und nicht einfach sagen, rückwirkendes Strafrecht gibt es bei uns nicht, außer wenn es es doch gibt. Aber ja, du, im Endeffekt ist das Ergebnis dasselbe. Oder? Ob ich das jetzt so oder so gemacht hätte. Es wäre halt für die Bundesrepublik Deutschland eher unangenehm gewesen, sich hinzustellen und zu sagen, wir brechen den Stab über die DDR und wir sagen, in diesem Unrechtsstaat aus unserer Perspektive, das gibt es ja aus meiner Sicht auch nicht, ein Unrechtsstaat, aber das kann man ja moralisch, also moralische Wertung durchaus sagen, da hat es Gesetze gegeben, die heben wir jetzt nicht nur auf, sondern wir machen Gesetze für Leute, die diese Gesetze befolgt haben und bestrafen die. Das kann eine Rechtsordnung machen. Da muss man sich halt durchringen dazu. Und das wollte man nicht. Und da hat sich das Bundesverfassungsgericht wieder mal selbst ermächtigt und sich über den Gesetzgeber gestellt. Aber auch das ist wieder eine lange Diskussion, die wir lieber nicht anfangen.
Auch der Gesetzgeber ist kein Legibus absolutus, vox populi, vox Rindvieh. Ich zitiere jetzt einfach noch einmal Radbruch. Wo also Gerechtigkeit nicht einmal erstrebt wird, können die so geschaffenen Anordnungen nur Machtsprüche sein, niemals Rechtssätze. So ist das Gesetz, das gewissen Menschen die Menschenrechte verweigert, kein Rechtssatz. Hier ist also eine scharfe Grenze zwischen Recht und Nichtrecht gegeben, während die Grenze zwischen gesetzlichem Unrecht und geltendem Recht nur eine Maßgrenze ist. Was bedeutet das? Es gibt einen Und das ist, wie gesagt, nur ein Minimalstandard. Wenn zum Beispiel Menschen systematisch diskriminiert werden bei Apartheid, bei Sklaverei, und wir haben im Völkerrecht ganz allgemein als Orientierung ohnehin das sogenannte Jus Cogens, also zwingendes Recht, das niemals verletzt werden darf. Um genau diese Debatte nicht mehr führen zu müssen, haben wir, oder wir, als wäre ich da jetzt Teil der Völkerrechtsgemeinde, die Jus Cogens definieren könnte, aber die es zumindest jetzt erklären kann, einen gewissen Mindeststandard, einen gewissen Katalog, wo man sagen kann, das kann niemals Recht sein. Sklavereiverbot, Verbot von Apartheid, Verbot von Kriegsverbrechen, Verbot von Völkermord, Verbot von Verbrechen gegen Menschlichkeit, das Recht auf Selbstbestimmung, das Verbot von Angriffskriegen bzw. allgemein Aggression.
Ja, aber Ralf, das ist eine übergeordnete Rechtsordnung, die diese Dinge verbietet und sagt, das kann niemals Recht sein. Okay, dann kann ich als Staat, wenn ich das aus der Perspektive sehe, dass die Staaten eigentlich nur teilsouveräne, untergeordnete Rechtsordnungen der großen Völkerrechtsgemeinschaft sind, dann kann ich als Staat dieses Recht nicht setzen, weil es ein Nullum ist. Dann kann man es auch so behandeln. Das hat mit der Radbruchschen Formel wieder nichts zu tun. Die Radbruchsche Formel sagt, da gibt es eigentlich nichts, das das Ganze aufhebt oder das gegen die Norm an sich spricht, aus der rechtlichen Perspektive, außer die moralische, die sagt, dieses Gesetz war so unmoralisch, dass es niemals Gesetz war. Und das sagt auch die Völkerrechtsordnung nicht, wenn die Recht interpretiere. Die Völkerrechtsordnung sagt A, B, C, D, E, aber ein Verbot von Mauerschützen gibt es halt im Völkerrecht nicht.
Doch, weil auch das Recht auf Leben und das Verbot von willkürlichen Tötungen ebenfalls Jus Cogens ist. Aber das ist etwas, was nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, was wir zum Beispiel in der Wiener Vertragsrechtskonvention aus dem Jahr 1969 finden. Dass man sagt, es gibt gewisse Dinge, die können zum Beispiel niemals Gegenstand von einem Vertrag werden. Staat A und Staat B können sich nicht darauf einigen, vertraglich einen Völkermord in Staat C zu begehen beispielsweise. Aber das ist ja das nach dem Zweiten Weltkrieg entstandene Recht, weil man gemerkt hat, wir wollen das wieder ins Recht einhegen. Aber das ändert ja nichts daran, dass in der historischen Rückschau es Dinge gibt, wo man sagen muss, wenn man einen Mindestanspruch an Recht erhebt, dann muss man sagen, es gibt gewisse Dinge, die dürfen gar nicht Recht werden, weil sonst das Recht inhaltsleer wird, moralisch inhaltsleer wird.
Ich sage jetzt nicht, dass bei... Dann muss ich rechtlich regeln, was nicht Recht sein darf. Weil sonst bewegen wir uns außerhalb vom Recht.
Aber das Recht hinkt immer hinten nach.
Ansonsten kann jeder kommen und sagen, heute fühle ich mich danach. Das ist ja das Problem mit der moralischen Begründung von Recht. Und das ist auch das Problem des Naturrechts insgesamt. Ich kann es mit allem machen. Ob das jetzt Allah ist, die heilige Dreifaltigkeit oder das Naturrecht, das sagt, diese Leute sind Untermenschen und diese Leute sind Übermenschen. Und das ist aus der Natur begreiflich, dass dem so ist. Und auch solche Naturrechtler hat es schon gegeben. Wo fange ich an? Höre ich auf, ich muss mich einfach von dem Gedanken trennen, dass das Recht mein lieber Freund ist, der neben mir herspaziert. Das Recht ist ein Instrument und das kann ich so oder so verwenden. Aber wenn ich dann plötzlich anfange, das nicht mehr gerade zu sehen, sondern in Schlingerkurven, dann habe ich vielleicht ein Bier zu viel getrunken.
Es gibt ja immer noch den Rechtsanwender und den Rechtsinterpreten. Es gibt immer noch Gerichte, die sagen, Moment einmal, das geht jetzt zu weit. Du kannst jetzt nicht für dich beanspruchen ein Widerstandsrecht, weil du der Meinung bist, dass der ORF-Beitrag zu hoch oder ungerechtfertigt ist. Du tust immer noch so, du suggerierst, dass aus dem großen Fall auch die ganzen Kleinen dann für sich ableiten können, das ist jetzt für mich unerträglich, wie Radbruch es ja sagt. Er sagt ja unerträglich ungerechte Gesetze.
Der große Fall dient halt nicht zur Argumentation des kleinen Staatsverweigerers oder sonstigen Spinners, der halt glaubt, er kann sich aus der Rechtsordnung absentieren, sondern der große Fall dient als Argumentationshilfe für den nächsten Staat, der das nächste macht. Oder? Und der sagt dann, ja, die Deutschen haben das ja mit Radbruch auch gemacht und jetzt verurteilen wir unsere Leute nach Radbruch. Und vielleicht ist es dann aber eine andere Moral, gegen die da verstoßen worden ist. Vielleicht ist das dann gegen die heteronormative Familiengesellschaft in Großungarn, gegen die man da verstößt. Und auch wenn es kein Gesetz dagegen gibt, müssen die Leute vielleicht trotzdem verurteilt werden. Weißt du, was ich meine? Also ist halt Tür und Tor geöffnet. Aber auch da muss man natürlich fairerweise sagen, auch diese Leute finden sich andere Argumente, wenn es den Radbruch nicht geben würde. Ich sage halt nur, wenn man sauber arbeiten will, dann macht man es anders. Das ist am Ende des Tages eine Geschmackssache.
Es sind ja die wenigsten radikale Naturrechtler oder radikale Rechtspositivisten. Und der Radbruch verlangt ja nur einen Mindeststandard, der ja gar nicht so kompliziert ist. Er sagt ja auch nur, dass unerträglich ungerechte Gesetze kein Recht darstellen können.
Ja, es ist auch unerträglich und es ist auch ungerecht, aber es ist halt trotzdem Gesetz, weil dann verstehe ich, dann habe ich ein anderes Verständnis von Gesetz, wenn ich der Meinung bin, es ist kein Gesetz, wenn es unerträglich ist.
Beziehungsweise keines, das man befolgen muss oder eben vielleicht ist es auch...
Ich muss Gesetze sowieso nicht befolgen. Wer zwingt mich da dazu? Ich meine, der Staat kann natürlich Zwang auf mich ausüben oder mich einsperren oder sonst irgendwas. Ich bin nicht geboren worden, um Gesetze zu befolgen. Ich befolge Gesetze, weil ich es richtig halte oder weil ich die Sanktion fürchte oder Ding und Dang. Aber ich glaube, ich brauche doch bitte nicht die Anweisungen vom Herrn Radbruch, ab welchem Punkt ich eine Rechtsordnung nicht mehr befolgen muss. Das ist doch bitte, und da kommen wir jetzt zur wirklichen Moral, meine persönliche moralische Pflicht, das zu sagen. Und dann muss ich als Polizist, der da drinnen sitzt und zuschaut, wie ein anderer gefoltert wird, auch im Auftrag des Regierungschefs sagen, möchte ich da doch noch dabei sein oder nicht? Oder muss ich dann das Buch aufschlagen und sagen, na, der Radbruch hat gesagt, ich darf da nicht mehr herinnen sitzen. Gott sei Dank habe ich Just studiert und kann das jetzt wissen. Ein Schaß, also nichts für ungut. Also wenn ich dann das Recht brauche, um mir Moral beizubringen, habe ich sowieso ein grundsätzliches Problem.
Zur Ehrenrettung von Gustav Radbruch möchte ich auch nur betonen, dass er mehrfach bekräftigt hat, vor allem weil er selber ursprünglich aus dem Rechtspositivismus gekommen ist und auch nie den Rechtspositivismus ganz verlassen hat, dass es grundsätzlich natürlich immer die Vermutung gibt, dass ein Gesetz schon in Ordnung ist und es deshalb auch befolgt werden muss. Das war ja kein Anarchist, der wollte ja das Recht retten mit dem Minimaltest und nicht komplett aufweichen. Und du tust ja immer noch so, als würde man da jetzt vom gerechten Krieg sprechen und vom Naturrechten. Wir versuchen da in irgendwelchen alten religiösen Texten Begründungen zu finden, warum ich mich nicht ans weltliche Recht halten muss.
Diese Geschichten haben alle denselben Teufelsfuß, deshalb tue ich es so. Ich sage nicht, dass das zwangsläufig das eine zum anderen führt oder das eine mit dem anderen im Bett liegt. Aber ich sage, sie haben halt alle die gleiche Urgroßmutter.
Wollen wir vielleicht noch kurz zurück zu dem ORF-Beitrag, weil ich finde, das ist ein also vom Radbruch kommen wir jetzt wieder zurück zum ORF.
Ja. Schön.
Ich glaube aber trotzdem, dass man mit Radbruch nicht die Nichtzahlung des ORF-Beitrags zurückweisen kann.
Da sind wir uns zumindest da einmal einig, auch das gibt Radbruch nicht her, nein.
Ich möchte an dieser Stelle kurz lobend hervorheben die Pressearbeit vom VfGH. Warum möchte ich das hervorheben? Weil ich habe mich vor einigen Wochen sehr geärgert über die Pressearbeit von einem ganz, ganz anderen Gericht, nämlich vom International Criminal Court, vom Internationalen Strafgerichtshof. Die haben eine Presseaussendung rausgeballert, die hätte ich dir schicken sollen. Ja? Also das war im Prinzip einfach nur ein Copy-Paste von einzelnen Sätzen aus der Entscheidung vom Internationalen Strafgerichtshof. Da ging es um irgendwas mit Vorläufigkeit und aufschiebende Wirkung und so weiter. Mit anderen Worten, man hat es null verstanden. Ja? Also ich selbst habe es auch nicht verstanden und ich sollte mich theoretisch mit dem Völkerstrafrecht zumindest ein bisschen auskennen, habe mir gedacht, okay, wenn ich da jetzt schon googeln muss und die Entscheidung im Original lesen muss, um die Zusammenfassung bzw. die Presseaussendung zu verstehen und sie dann noch immer nicht verstehe und dann rufe ich eine Bekannte an, die sich besser auskennt als ich, die auch sagt, sie hat sie jetzt dreimal gelesen und ist noch immer nicht ganz, ganz sicher, dann ist das schlechte Pressearbeit. Ja? Also da macht man sich oft als Gericht leicht, indem man sich einfach denkt, wir ballern da jetzt so eine Art Kurzzusammenfassung heraus, übersetzen nichts, machen keine vereinfachte Sprache und vor allem bringen nichts auf den Punkt. Ja? Und die vom 1. Juli 2025 stammende Pressemitteilung oder zumindest für die Presse gedachte Zusammenfassung von diesem VfGH-Erkenntnis ist, finde ich, ein gutes Beispiel dafür, wie Pressearbeit funktioniert. Das ist wirklich auf das Simpelste heruntergebrochen, ohne zu vereinfachen zu werden. Und ich weiß aus gesicherter Quelle, dass man beim VfGH viel Wert darauf legt, verständlich zu sein und gleichzeitig aber nicht verkürzend zu sein, weil erinnert dich bei Addendum, da wollte man ja manchmal auch, dass wir das so stark verkürzen, dass am Ende einfach nicht mehr korrekt ist. Und diese Balance, finde ich, hat man da ganz gut geschaffen. Weil ganz am Anfang steht, und das ist auch das Schöne, es ist, also vielleicht interpretiere ich da schon wieder zu viel hinein, aber im ersten Satz stellt man schon mal alles klar, weil die wissen, dass die Leute auch nicht immer alles lesen. Wir haben ja da auch, glaube ich, so Statistiken bei Addendum damals gehabt, wie viele Leute unsere Beiträge ganz lesen. Das kann man, glaube ich, auch irgendwie am Scrollen erfassen. Und da hatten wir, glaube ich, teilweise ganz, ganz furchtbare Statistiken, dass die Leute die ersten 2, 3 Absätze lesen und dann immer mehr aussteigen und die wenigsten bis zum Ende bleiben. Wir hatten ja auch oft diese überlangen Beiträge. Aber bei der VfGH-Presseaussendung oder ich weiß nicht, ob es eine Aussendung war, aber bei dem Link eben bei der Kurzbeschreibung zu dem Erkenntnis zum ORF-Angebot steht im ersten Satz, das ORF-Beitragsgesetz 2024 und damit der ORF-Beitrag in seiner aktuellen Ausgestaltung sind verfassungskonform. Punkt. Also, und im Prinzip kann man da schon mit dem Lesen aufhören, weil man einfach weiß, okay, gut, da ist jetzt nicht mehr viel zu machen. Und dann geht es weiter, der VfGH hat eine Beschwerde abgewiesen, in der unter anderem vorgebracht wurde, ist sehr gleichheitswidrig. Da ist er wieder, der gute alte Gleichheitssatz, dass Haushalte, in denen keine ORF-Inhalte genutzt werden, durch den ORF-Beitrag finanziell genauso belastet werden wie jene, die das Angebot des ORF sehr wohl nutzen. Und da ist eigentlich im ersten Absatz alles drin. Jetzt könnte man noch im Detail darüber sprechen, aber wir müssen es auch irgendwie nicht. Das finde ich eben das Angenehme an dieser Art von Pressearbeit, dass man da jetzt lang und breit darüber diskutieren kann und auch sagen kann, ist das ungerecht oder nicht. Oder man sagt, huck, der VfGH hat gesprochen, diese Tür ist zumindest bis auf Weiteres zu.
Und auch da wieder Trennung Recht und Moral. Natürlich kann ich sagen, ich finde es schlecht, die FPÖ hat das ja auch getan. Andere finden es gut. Das ist eine Frage des Standpunkts. Der VfGH hat gesagt, es ist zu rechtfertigen, dass die Leute das bezahlen, weil auch der Stand der Technik schon so fortentwickelt ist, dass eigentlich jeder mit einem geringen Aufwand überall im Bundesgebiet auf diese Services in der einen oder anderen Art und Weise zugreifen kann und dass es eben ein Angebot ist, das verfassungsrechtlich vorgesehen ist, das im Übrigen auch europarechtlich vorgesehen ist und das kann man in dieser oder jener Ausgestaltung machen. Ja, und der VfGH sagt, dieser Beitrag ist verfassungskonform, der vorherige, die GIS-Gebühr, war es nicht.
Was ich da auch interessant finde, ist, dass dann im weiteren Absatz, also in weiterer Folge, auch darauf hingewiesen wird, dass der ORF eine gesellschaftliche Rolle spielt und auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung hat, nämlich den sachlichen Diskurs zu fördern.
Da kriegt der Naturrechtler wieder feuchte Augen, gell?
Ja, es sind halt diese
Friede, Freude, Eierkuchensätze.
Diese hehren Ziele natürlich, die da drin sind, ja.
Ja, aber man muss grundsätzlich sagen, der VfGH bemüht sich meiner Meinung nach sehr darum, verständlich zu entscheiden und die Pressearbeit des VfGH ist natürlich auch sehr gut. Das darf man auch einmal sagen. Ich glaube, ich genieße generell nicht den Ruf der Verwaltung, unnötige Komplimente zu machen.
Ja, weil der VfGH hat zumindest eine gewisse Sonderrolle insofern, weil er oft Emotionen rausnimmt und natürlich ist ihm auch daran gelegen, nicht zu stark zu politisiert zu werden, also zu verpolitisiert zu werden eigentlich. Also, dass man jetzt, das ist ja auch die Debatte in Deutschland, ob Karlsruhe, also das Bundesverfassungsgericht, manche Österreicher machen dann reflexartig der Bundesverfassungsgerichtshof, mir wäre das jetzt auch fast passiert, aber dass eben das deutsche Bundesverfassungsgericht auch immer wieder so als Ersatzgesetzgeber benutzt, wenn nicht sogar missbraucht wird und er selbst ja auch, und da sind wir in dieser Riesendebatte rund um Judicial Activism, immer wieder gerne die Gelegenheit ergreift, um zumindest sehr weitreichende oder die Grenzen seiner eigentlichen Rolle austestende Entscheidungen fällt, sagen wir es mal so. Also wenn ich da an Klimabeschluss denke zum Beispiel.
Es ist immer eine schwierige Entscheidung für ein Höchstgericht, welche Dinge nehme ich aus dem demokratischen Diskurs heraus, beziehungsweise hebe ich auf ein höheres Level, indem ich sie ihnen Verfassungskonformität bescheinige oder indem ich sogar sage, der Verfassungsgesetzgeber muss dieses und jenes regeln, der einfache Gesetzgeber kann das nicht. Das ist sehr schwierig und je mehr ich da eingreife als Gericht, desto geringer wird auch der Gestaltungsspielraum des einfachen Gesetzgebers und desto geringer wird auch der demokratische Gestaltungsspielraum. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Und ich finde, da ist in vielen Fällen Zurückhaltung geboten, weil ich auch glaube, dass der einfache Gesetzgeber einfach gewisse Gestaltungsspielräume braucht, um Demokratie überhaupt noch plausibel zu machen, aber auch, um wirklich auf Entwicklungen reagieren zu können, zu deren Bewältigung ich nicht unmittelbar eine Zweidrittelmehrheit zur Verfügung habe. Aber es ist immer eine extrem schwierige Abwägungsfrage. Und natürlich ist dem VfGH daran gelegen, nicht so sehr in die Tiefen dieser Politik hineingezogen zu werden, weil er ja eine Restglaubwürdigkeit braucht als Letztentscheider in all diesen Fragen. Und wenn ich jetzt anfange, zum Beispiel als politische Partei, den Verfassungsgerichtshof gezielt zu delegitimieren, indem ich jetzt nicht nur einzelne Erkenntnisse kritisiere, sondern das Gericht oder auch einzelne Personen am Gericht immer wieder angreife und desavouiere bei meiner eigenen Wählerschaft, dann kriege ich früher oder später ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wir sind da Gott sei Dank noch nicht angelangt, aber Gott bewahre, dass wir da jemals hinkommen, weil ich würde es nicht ausschließen für die nächsten Jahre.
Ja, ich auch nicht. Und da sind wir wieder auch beim Thema der Dissenting und Separate Opinions. Je mehr man das individualisiert, je mehr man die Einzelpersonen, die Entscheidungen treffen, in den Vordergrund rückt, umso mehr kann man dann natürlich auch über die Hintertür sagen, naja, aber der arbeitet auf der WU, was man ja mittlerweile bei so einigen Mitgliedern vom Verfassungsgerichtshof sagen kann, oder der hat das und das geschrieben, vor 20 Jahren dort und da publiziert oder steht in einer nahe Beziehung zu dieser und jener Partei und so weiter.
Ja. Das Gute ist, die meisten Leute schauen sich das nie so genau an. Oder? Es gibt immer so Dinge, die picken bleiben oder da war man auf der Party, das kann man ihm schnell vorwerfen, aber er hat vor 20 Jahren in diesem Magazin gegen diese EGMR-Judikatur irgendwas geschrieben. Wer schaut sich das denn bitte an? Ja, aber niemand von den Leuten, denen es daran gelegen ist, sowas irgendwie zu skandalisieren. Die meisten Leute, die sich das anschauen, haben überhaupt nicht die innere Fähigkeit zu skandalisieren. Das ist vielleicht auch nicht das Schlechte.
Ich schaue, wenn der Verfassungsgerichtshof heikle Menschen- und grundrechtliche Fragen diskutiert, schon auch gerne mal ins EMRK-Standardwerk von einem gewissen Christoph Grabenwarter und schaue dann schon gerne mal nach, was da eigentlich so drinnen steht. Obwohl es natürlich ein rein deskriptives Lehrbuch ist, das muss man auch dazu sagen. Ist der Unterschied, ob man was Normatives schreibt, wo man sagt, das und das sollte so und so sein, oder wenn man ein Lehrbuch hat oder eben ein Buch hat, in dem man bestehende Rechtsprechung zusammenfasst und systematisiert. Und das Grabenwarter EMRK-Buch gemeinsam mit der Professorin Pabel ist ja wirklich so ein klassisches deskriptives Werk, wo die Rechtsprechung zusammengefasst wird, aber ich habe da nur sehr wenig, wenn überhaupt irgendwas Normatives, also wo man sagt, so sollte es sein, gefunden.
Ja, aber auch das ist ja in Ordnung, wenn, also ich soll sagen, ich als Jurist rechtspolitische Abwägungen mache oder sage, ja, also dieses Gesetz ist misslungen, weil es diesen und jenen Rattenschwanz nach sich zieht. Also den goldenen Verfassungsrichter, den gibt's halt nicht, der davor nirgendwo war, nie publiziert hat, aber trotzdem ein hervorragender Jurist ist und der sich nie irgendwo exponiert hat mit irgendeiner Lehrmeinung, die vielleicht irgendwo anecken könnte. Ja, wir leben halt doch noch in einer Gesellschaft, in der Menschen Meinungen haben.
Apropos Meinungen, da gibt es auch ein paar Fälle, die gar nicht mal so ohne sind, die jetzt anstehen. Was mir natürlich da besonders gefällt, ist diese Frage mit dem Social Egg Freezing. Das ist ja etwas, was in den höchstpersönlichen Lebensbereich eingreift, nämlich die Frage Kinderplanung und Biopolitik ganz allgemein. Wie weit kann der Staat darin eingreifen, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt noch keine Kinder bekommen, möchte aber sicherstellen, dass ich später einmal Kinder bekommen kann?
Es gibt meiner Meinung nach gute Argumente, die für und gegen die Sachlichkeit sprechen, dieser gesetzlichen Grundlage. Man kann das nicht als völlig willkürlich hinstellen, wie es auch schon im Reproduktionsbereich Regelungen gegeben hat, meiner Meinung nach. Natürlich ist das Argument, ich möchte die Frau auch nicht einem impliziten Druck durch den Arbeitgeber aussetzen, der sagt, ich zahle dir das, wenn du das jetzt nicht machst, sondern erst in 10 Jahren. Und wissend, dass das ja keine Garantie ist, dass ich dann Kinder haben kann, weil ja diese eingefrorenen Eizellen nie alle funktionieren und so weiter und so fort. Es kann ja sein, dass ich mir da 10 Eizellen einfrieren lasse, mich dann mit 40 auf Kinder freue und dann ist keine einzige getaute Eizelle mehr verwendbar und ich kann auch natürlich keine Kinder mehr kriegen vielleicht. Und dann stehe ich da und mit einem falschen Heilsversprechen ist es dann besser. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein schwerer Eingriff in die Selbstbestimmung der Frau und wenn ich jetzt Wetten abschließen müsste und wir sind ja da ein total unseriöser Podcast, deshalb kann ich das auch machen, würde ich sagen, es wird gehoben.
Vielleicht ganz kurz als Hintergrund, was da gehoben wird. Also einschlägig ist hier das Fortpflanzungsmedizingesetz und das sagt eben, dass die Entnahme und das Einfrieren von Eizellen nur dann erlaubt ist, wenn es eine medizinische Indikation gibt, also um zu zitieren, wenn ein körperliches Leiden oder dessen dem Stand der medizinischen Wissenschaft und Erfahrung entsprechende Behandlung eine ernste Gefahr bewirkt, dass eine Schwangerschaft nicht mehr durch Geschlechtsverkehr herbeigeführt werden kann. Also bloß weil eine Frau sagt, ich möchte jetzt Karriere machen und dann vielleicht später mit den entnommenen Eizellen ein Kind auf nicht mehr ganz und damit natürlichem Wege bekommen, das reicht nicht aus. Also Karriereplanung und dergleichen. Und sie, die Antragstellerin, bringt jetzt eben vor, dass dieses recht weitgehende Verbot gegen das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, das wir in Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention finden, verstößt, weil dieses, der Konrad Lachmeier bezeichnet das manchmal als eine Art Zauberhut. Was meint er damit? Dass man eben versucht, immer die Sachen, wenn es nichts Besseres gibt, unter Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention irgendwie unterzubringen. Also immer den Zauberhut, immer hineingreifen und hoffen, dass was Tolles rauskommt. Also Privatleben ist mittlerweile auch einfach so ein sehr breites Recht auf Freiheit in alle möglichen Bereiche. Und eben auch, dass man eben zum Beispiel sagt, ich möchte meine Karriereplanung und meine Familienplanung an gewisse biologische Grenzen bringen, beziehungsweise gewisse biologische Grenzen dabei auch überschreiten. Und mit diesem Antrag könnte es eben jetzt sein, dass der VfGH sagt, ja, auch unabhängig von gesundheitlichen Fragen sollten Frauen diese Möglichkeiten haben, weil das eben etwas ist, was ja nur sie individuell betrifft und das bringt auch die Antragstellerin hervor, sich wirklich die Frage stellt, welche genauen öffentlichen Interessen jetzt mit diesem Verbot eigentlich verfolgt werden. Also wie du schon sagst, vielleicht Druck vom Arbeitgeber, dass der sagt, du kannst nicht noch warten, es gibt eh da irgendwelche Möglichkeiten, medizinischen Möglichkeiten, also du musst dir da keinen Stress machen. Das klingt für mich ein bisschen so nach einem vorgeschobenen Argument, muss ich ehrlich sagen, wenn ich das jetzt so von dir höre. Also wie oft würde das passieren, dass der Arbeitgeber, naja, wohl vielleicht schon. Ja.
Man will halt einfach grundsätzlich eine Möglichkeit unterbinden, dass die Leute gar nicht erst auf Ideen kommen. Für alle, die jetzt im Hintergrund die Glocken der Pfarrkirche Toasters gehört haben, sie wurde im Jahr 1527, nein, die ist viel jünger, die kommt aus den 60er Jahren. Für regelmäßige Ö2-Hörer ist es vor den Mittags. Ja, halt Bundeslandradio gibt's ja vor den Mittagsnachrichten immer diese Pfarrglocken.
Und jetzt ich stell dich sowieso immer auf stumm, wenn ich spreche und umgekehrt mich auf stumm, wenn du sprichst.
Na gut, dann passt's.
Aber dann vielleicht lasse ich den Teil erklären. Einfach nur, damit man die Kirchenglocken hört. Moment, Ö2 sind die Bundesradios, deswegen gibt's kein Ö2?
Ja.
Ah.
Wow.
Ich habe gerade eine Revelation, ja. Also das war mir nicht bewusst. Ich habe mich immer gefragt, es gibt Ö1 und Ö3. Ich war ja auch vor kurzem beim Donauinselfest, ganz kurz. Da gibt es eine Ö3-Bühne und Ö1 kennt man als Bobo ja auch. Und da habe ich mir kurz gedacht, warum gibt es eigentlich kein Ö2? Also Radio Wien und Radio Burgenland und so weiter, das ist quasi alles, das sind neunmal Ö2s.
Ja, der österreichische Rundfunk sendet Nachrichten.
Ah, spannend. Ja, naja, wie dem auch sei, also diese Fortpflanzungsgeschichte ist natürlich sehr interessant, auch wenn sie nichts mit Ö2 zu tun hat und auch sehr wichtig, weil sie eben immer an diesen Punkt kommt, wie viel darf der Staat eigentlich in höchstpersönliche Lebensbereiche eingreifen und wenn er das tut, dann braucht er verdammt gute Gründe dafür und jetzt kann man sich halt fragen, ob es diese verdammt guten Gründe beim Fortpflanzungsmedizingesetz, konkret bei § 2b Absatz 1, wirklich gibt. Es bezieht sich im Übrigen auch auf Samen, Eizellen und Hoden- und Eierstockgewebe. Also das ist da ganz allgemein erfasst.
Spannend.
Ja, gut. Aber solange die Entscheidung noch nicht da ist, brauchen wir da jetzt auch nicht weiter mutmaßen. Ich rechne aber mit einer insofern spannenden Entscheidung, weil es da ja auch immer dann diese wunderschönen, breiten Ausführungen gibt zum Recht auf Freiheit, auf freie Entscheidungen und gleichzeitig aber auch die Grenzen der Freiheit und was der Staat garantiert und welchen Rahmen er schafft. Ich mag ja diese allgemeinen Ausführungen sehr gerne.
Aber wann hat der VfGH in den letzten Jahren in solchen Meilensteinverfahren jemals gegen die persönliche Freiheit entschieden?
Naja, er hat ganz ursprünglich schon, und das ist nicht so lange her, zum Beispiel gegen das Recht auf assistierten Suizid noch entschieden. Also er hat dann später angepasst.
Sage in den vergangenen Jahren, der VfGH hat auch ziemlich viel über Bord geworfen, was er früher mal gesagt hat.
Ja, aber das war nicht so lange her. Also da hat er ja in relativ kurzer Zeit eine Entscheidung, die, glaube ich, da 2 oder 3 Jahre, das war jetzt nicht so, dass er 30 Jahre davor gesagt hat, kein Recht auf assistierten Suizid, sondern er hat da relativ schnell seine Meinung geändert zum Beispiel. Aber er hat vor gar nicht allzu langer Zeit noch gesagt, es gibt kein Recht auf assistierten Suizid.
Ich weiß.
Ich weiß, dass du das weißt.
Bin auch sehr gespannt, was er mit der Baustelle macht, langfristig, die er eröffnet hat, was eben den tatsächlich assistierten Suizid betrifft, weil der ist ja eigentlich immer noch verboten. Also du darfst dir selber ein Medikament besorgen, um dich zu suizidieren, aber jemand anders darf dir dieses Medikament nicht verabreichen. Und das ist natürlich eine Diskriminierung für Leute, die physisch nicht mehr dazu in der Lage sind, sich dieses Medikament zu verabreichen. Und der VfGH hat jetzt schon einige Fälle gehabt, wo man mit dem noch einmal zu ihm gekommen ist. Er hat das auch damals gesagt, na, das ist das Laster. Aber meiner Meinung nach war er da nicht sehr konsequent. Aber ja, die Baustelle bleibt und ich glaube auch nicht, dass der Gesetzgeber was machen wird.
Konsequent ist er bei vielen von diesen Dingen nicht, weil dann hätte er ja auch erlaubt, dass Menschen sich auf Grundlage der Ausführungen zum Recht auf assistierten Suizid alle möglichen Drogen reinballern dürfen, weil da hat ja dann auch jemand relativ bald darauf versucht, dann zu argumentieren, Moment einmal, wenn ich jetzt diese Sätze lese zum Recht auf Freiheit und Selbstbestimmung, dann erfasst das doch auch die Möglichkeit, mir meinen Weg zur Hölle mit Drogen zu pflastern.
Naja, der VfGH hat schon die Einschränkungen gemacht, dass der Suizid nur dann zulässig ist, also und beziehungsweise die indirekte Hilfe dazu, wann die Menschen unheilbar krank sind, beziehungsweise in ein Fortleben aus gewissen Gründen und aus gewisser Sichtweise nicht mehr zumutbar ist. Und jetzt einfach einem gesunden Menschen zu erlauben, sich umzubringen, das kann ich da auch nicht drunter subsumieren. Und insofern kann ich natürlich auch nicht sagen, ich hätte jetzt gern 10 Kilo Heroin, um mich wegzuschießen, obwohl es nicht notwendig wäre.
Naja, aber die allgemeinen Ausführungen waren dieses breite Recht auf Selbstbestimmung, auf autonome Lebensführung. Und warum muss ich da eine willkürliche Grenze ziehen? Ich darf mir selbst das Leben nehmen, aber ich darf währenddessen nicht frei darüber bestimmen, wie ich mein Leben gestalten möchte. Und wenn ich mich zuballern will, dann geht das den Staat doch eigentlich nichts an. Solange ich nichts mache, was andere schädigt. Aber solange ich mich nur selbst schädige mit Drogen, könnte man jetzt schon konsequent libertär gedacht sagen, das betrifft sowohl das Ende des Lebens als auch das Mittendrin des Lebens.
Da kriege ich jetzt fast Entzugserscheinungen von Diskussionen mit Michael Fleischacker. Ja. Sag nur, der Staat hat ein grundsätzliches Interesse an lebendigen Bürgern.
Da sind wir aber wieder bei der Biopolitik. Hat er diesen Anspruch auf lebendige Bürger oder muss er damit leben, wenn seine Bürger sagen, anstatt jetzt brave Steuerzahler zu sein, wollen sie Gammeln und LSD-Trips oder Mushroom-Trips oder Marihuana-Sessions zu Hause einlegen und dabei Reggae hören? Das ist schon fast zu klischeehaft, aber irgendwelche Filme schon, was man halt so macht, wenn man derartige Dinge konsumiert.
Die Effektivität der Rechtsordnung endet bei der Weigerung der Bürger.
Das hast du schön gesagt, aber das sagt nicht viel aus. Ich möchte jetzt noch...
hast du wahrscheinlich sogar nicht.
Aber das ist schön, weil man das immer sagen kann. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz, weil du vorhin eben gesagt hast, Ermessensspielraum, auf eine Sache eingehen und auf eine bewusst nicht. Ich möchte nicht eingehen auf diese Debatte rund um die Verschärfung des Waffenrechts. Ich glaube, dass da die Argumente großteils ausgetauscht wurden und auch gut aufbereitet wurden. Da braucht man nicht unseren Senf noch dazu, vor allem weil es doch ein sehr ernstes und sehr trauriges Thema war.
Man braucht unseren Senf auch sonst nicht, aber ja, fahre fort.
Wir haben manche Menschen, die ihn vielleicht nicht brauchen, aber zumindest schätzen. Also ich habe aufgrund der langen Pause, die wir eingelegt haben, so einige Rückmeldungen bekommen von Menschen, die darauf warten, wann wir wieder eine Folge aufnehmen. Also vielleicht nicht
alles. Das ist sehr nett. Entschuldigung, dass ich dich wieder mal unterbreche. Ich mache das ja ganz selten. Ich war auf einer Party und da ist eine Dame zu mir gekommen und hat gesagt, sie hört unseren Podcast an. Also eine von den vielen Frauen offensichtlich, die uns doch anhören. Und ich habe mich mit ihr sehr nett über Archivrecht unterhalten. Das hat mir gut gefallen.
Okay. Ja, jedem sein King. Vielleicht möchte ich...
Du als Studiosus der ineffektivsten Rechtsordnung auf dem ganzen Planeten, und zwar noch vor der von Somalia, musst nicht über Archivrecht lachen.
Du meinst, weil auf meinem Tisch zum Beispiel gerade liegt der Ergänzungsband, aus dem Jahr 1991 von Brandstätter, Leubel, Raschau und Schmidt zur Neutralität und Waffenexporten, und mir das ein Lächeln auf meine Lippen zaubert und ich mir das auch antiquarisch gekauft habe, weil ich es unbedingt haben wollte.
Ich lach dich nicht aus, ich schätze das an dir.
Ja, no king shaming. Ich wollte jedenfalls über ein anderes Thema sprechen, noch ganz kurz zumindest, weil du es vorhin angesprochen hast, dieser weite Ermessensspielraum, den Verfassungsgerichte dem Gesetzgeber typischerweise geben und auch geben sollen. Ein anderer Bereich ist, und das werden wir jetzt auf österreichischer Ebene und auch auf EU-Ebene verstärkt diskutieren, dieser Vorstoß von Vizekanzler Babler, Social Media ab 15 erst zu erlauben, also für die Jüngeren zu verbieten. Ja, das finde ich mal ein gewagter Vorstoß.
Da sind wir wieder bei der Effektivität der Rechtsordnung.
Ja, das habe ich mir dann nämlich auch gedacht, wie man das eigentlich kontrollieren möchte. Aber gleichzeitig ist dann natürlich die Frage, ob man Gesetze immer oder Gesetzesvorschläge immer anhand der Frage beurteilen soll, ob sie sich durchsetzen lassen. Weil oft, das ist ja auch ein bisschen so ein Missverständnis beim Recht, man möchte immer nur Verhalten ändern, aber Recht kann ja auch eine Signal- oder Botschaftswirkung haben. Und das kann ja dann auch zum Beispiel bedeuten, dass man einfach in Diskussionen untereinander sagt, so, wenn zum Beispiel Eltern miteinander sprechen, ob sie ihren Kindern Smartphones kaufen, dass man dann zum Beispiel sagen würde, aber es ist ja die Nutzung von Telegram oder Instagram oder was auch immer erst ab so und so vielen Jahren erlaubt. Warum soll ich meinem Kind schon im zarten Alter von 12 Jahren ein Smartphone kaufen? Also da geht es schon auch um die Symbolwirkung beziehungsweise um das politische Statement.
Es gibt, glaube ich, auch immer noch ein Pornografiegesetz. Das ist genauso effektiv, aber ja.
Ja, das Pornografiegesetz ist das, das ich immer bei meiner für die Erstsemestrigen an der SFU stattfindenden Vorlesung Politik und Recht nenne, wenn es darum geht, ob Recht tot ist, beziehungsweise ob Recht effektiv sein muss oder allgemein bekannt sein muss, um auch als Recht zu gelten. Ja, aber da, das ist wieder was anderes, weil da ist dann die, da ist ja nicht mal mehr die Symbolfunktion oder die Wertungsfunktion da, weil die meisten es ja gar nicht kennen. Aber zurück zum Thema, bei Social Media Verbot ab 15 ist natürlich dann auch die Frage, wie weit der Ermessensspielraum geht, den zum Beispiel der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Staaten zumisst oder eben auch im Rahmen der Europäischen Union allen Mitgliedern zumisst. Ich glaube ganz persönlich, dass diese Frage sich in weiterer Zukunft stellen wird, aber dass das in dieser Pauschalität nicht geht, weil, wie du ja vorhin gesagt hast, es gibt Instrumente, die man auf unterschiedliche Arten verwenden kann und das ist ja auch bei Social Media der Fall. Man kann sich völlig radikalisieren, aber man kann auch einfach nur irgendwelche blöden Videos schauen den ganzen Tag und stattdessen und eben nicht lernen, weil man das, obwohl man das eigentlich tun sollte und dergleichen, aber das ist jetzt nicht gleichbedeutend mit völliger Radikalisierung durch den Konsum von irgendwelchen Predigern, die Videos erstellen. Und ich habe die auch schon in meinem Feed gehabt, wo es wirklich darum geht, ob man eine Frau, während sie die Regel hat, die Hand geben darf oder ob man einen Hund haben darf oder wenn jemand Fleisch gegessen hat, dem ein Bussi auf den Mund geben darf. Da gibt es so ein paar Accounts, die lauter solche Alltagsfragen beantworten und die sind eigentlich alle auf den ersten Blick ganz ruhige Männer und ganz rational, aber gleichzeitig denken wir sich, Moment einmal, die geben, und da sind wir jetzt wieder bei dem Anspruch des Gesetzgebers, höchstpersönliche Lebensbereiche zu regeln. Das ist mal höchstpersönlich. Also die schreiben dir eigentlich so gut wie alles vor. Also wie gesagt, die Frage, ja, darf jemand einen Bussi geben auf den Mund, der davor Fleisch gegessen hat? Oder was ist, wenn deine
Schweinefleisch, nehme ich mal an.
Ja, Schweinefleisch natürlich. Ja, darfst du mit dem überhaupt befreundet sein auch? Ja, mit wem darfst du überhaupt befreundet sein? Und wem darfst du überhaupt einen Bussi auf den Mund geben? Oder darfst du überhaupt jemandem einen Bussi geben? Also das waren echt, also ich habe das ein paar Mal mir angeschaut und hatte das dann ständig in meinem Feed. Das geht ja dann auch so schnell, wie schnell man das im Feed hat. Aber trotzdem so ein pauschales Verbot von Social Media für unter 15-Jährige glaube ich dennoch nicht, dass das halten würde. Und wie man eine Einschränkung regeln will, ist natürlich eine andere Frage.
Dazu hätte ich eine provokante Frage.
Bitte.
Fällt ein Social Media Verbot für unter 15-Jährige in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes?
Ach, du meinst wegen den Jugendschutzgesetzen? Jo. Dass man in der Steiermark dann nicht schauen darf und in Kärnten schon, oder wie?
Man könnte schon sagen, dass das akzessorisch zur Medienkompetenz bla 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 ist und in gewissen Bereichen macht der Bundesgesetzgeber natürlich auch Regelungen, Tabakgesetz etc. etc. Aber das eine betrifft den Konsum und das andere betrifft die Abgabe der Jugendschutz, glaube ich. Aber grundsätzlich ist Kinder- und Jugendschutz in Gesetzgebung und Vollziehung Landessache. Und ich hätte da schon Vermutungen, dass jetzt so ein Gesetz nicht unbedingt nur wegen eines menschenrechtlichen Inhaltes fällt, sondern vielleicht einfach auch aufgrund eines kompetenzrechtlichen Problems. Daran denkt man in Österreich ja selten.
Ja, und was auch noch dazu kommt, ist, dass Herr Babler selbst, glaube ich, ja auch dann zurückgerudert ist und dann auch klargestellt hat, dass man das ohnehin auf europäischer Ebene regeln müsste. Und dann hätten wir diese wunderbare Subsidiaritätskontrolle, weil ja die Kommission, wann immer sie einen Vorschlag macht für EU-rechtliche Regelungen, die Parlamente frühestmöglich einbinden muss. Daher kommen ja dann immer diese Schlagzeilen, so die EU will uns das Schnitzel verbieten und eigentlich ist es nur ein Kommissions-, nicht mal noch ein echter Vorschlag, sondern so ein Andenken der Kommission, irgendwelche Regeln zum Schnitzel zu erlassen und irgendein Medium das davon Wind bekommt, weil natürlich das Parlament eingebunden wird, macht dann draus, EU will uns Schnitzel verbieten, weil man damit Aufmerksamkeit generieren kann. Aber die Parlamente können ja diesen Subsidiaritätscheck machen, also sie können prüfen, ob das überhaupt eine Sache ist für die ganze EU oder ob das nicht auf Ebene der Mitgliedstaaten geregelt werden müsste oder eben sogar innerhalb der Mitgliedstaaten auf föderaler Ebene, also in den Bundesländern geregelt werden müsste.
Ja, die EU-Kommission ist ja der beste Brieffreund des Bundesrates, weil seit es diese Subsidiaritätsrüge gibt, hat er endlich auch was zu tun und schickt seine Postkarten nach Brüssel und sagt, es hat natürlich noch nie was geholfen, aber es ist trotzdem eine schöne Sache.
Ja, man muss die Parlamente schon auch einbinden und den Gesetzgeber und vor allem den Co-Gesetzgeber.
Schon auch einbinden, meine Güte, du bist schon so ein politikwissenschaftlicher Sozialarbeiter, so, ja, das Gesetz muss ja nicht effektiv sein, es muss ja nur was zeigen, man muss die Leute schon auch einbinden, das ist ein Parlament und ja, und nette Lebenshilfe.
Ja, wenn man mich aus dem Kontext reißt, wahrscheinlich muss man nicht mal aus dem Kontext reißen, wahrscheinlich ist das wirklich die EU-rechtliche Brille. Es liegt daran, dass ich jetzt vor kurzem auch einen Kurs gehalten habe zu EU-Legislation. Also das hat nochmal meinen Sinn dafür geschärft, dass die ganz großen Kuchen einfach auf EU-Ebene gebacken werden und wir aber gleichzeitig relativ wenig über die EU-Ebene reden, was aber auch ein Vorteil sein kann. Also ich hatte ein paar Parlamentarier zu Gast, also zwei, um genau zu sein, den Hannes Swoboda, der war 18 Jahre im EU-Parlament, und den Thomas Weitz, und beide haben gesagt, dass diese fehlende Aufmerksamkeit fürs Europäische Parlament schon ein Vorteil ist, weil du wesentlich konstruktiver arbeiten kannst, als wenn du jederzeit damit rechnen musst, dass irgendjemand einen Satz von dir nimmt und auf einmal sagt, du willst das Schnitzel verbieten oder was auch immer. Aber das nur als Randbemerkung. Apropos Randbemerkung, wir sind jetzt bei unseren meistens anvisierten 60 Minuten angekommen. Ich möchte nur eine kurze Sache noch sagen. Ich habe zumindest einmal die Schlagzeile gelesen, Österreich schiebt Syrer ab. Und das war ein wunderschönes Beispiel für den Deutschunterricht, weil aus der Schlagzeile nicht klar hervorgegangen ist, ob es ein Syrer ist oder mehrere Syrer. Es ist wirklich ein Syrer.
Das ist halt Telegram-Stil, das macht man bei Überschriften hin und wieder so. Und ja, da ist es halt schwierig, wenn der Plural gleich lautet wie der Singular, zu unterscheiden. Aber vielleicht hätte man Syrande schreiben sollen, dann wäre es nicht aufgefallen. Sag ich jetzt mit einem leichten Old White Man Vibe.
Beziehungsweise Dad Joke Vibe. Aber den darfst du jetzt auch machen, weil du Dad bist. Das Innenministerium ist jedenfalls insofern froh, darüber betonen zu können, dass man eben das erste europäische Land ist, das wieder Abschiebungen nach Syrien vornimmt. Und man möchte ja damit auch einen Präzedenzfall schaffen. In der Faltkonstellation ist es aber so, dass der Mann, ich glaube zumindest ein Intensivstraftäter ist, irgendwas habe ich von 7 Jahren gelesen, aber bitte mich jetzt hier nicht zu zitieren, ist jetzt natürlich die Frage, ob aus der Abschiebung von einem einzelnen Intensivstraftäter abgeleitet werden kann, dass man jetzt auch im großen Stil Menschen abschiebt, weil man der Meinung ist, dass sie keinen Asylgrund, Klammer auf, mehr, Klammer zu, haben. Das sind aber wirklich zwei verschiedene Fragen, nämlich die einzelfallbezogene Abschiebung von Straftätern und die Abschiebung von Menschen, weil man sagt, dass sie keinen Flüchtlingsstatus, Klammer auf, mehr, Klammer zu, haben. Wie erfolgreich man dabei sein wird, da jetzt massenhaft Syrer abzuschieben, ob man das überhaupt will, ob man das überhaupt kann, sei dahingestellt. Es wäre nicht das erste Mal, dass man diese große Ankündigung hat, um auch politisches Kleingeld zu machen, um zu zeigen, schaut, wir sind eh auch hart, ihr müsst nicht die FPÖ wählen, ÖVP ist hart genug.
Also nach der Erfahrung der letzten Jahre zu sprechen, hat die österreichische Verwaltung selten die Kapazität, um irgendetwas massenhaft zu machen.
Ich denke auch, dass die Sache erst dann wirklich funktionieren würde, wenn das auf EU-Ebene passiert, und auch dann ist das mehr als fraglich.
Am Ende des Tages ist es ein EMRK-Problem, und das wissen wir, glaube ich, alle. Und da kann auch die EU nicht viel machen.
Es ist ein EMRK-Problem, aber irgendwie auch nicht, weil der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte auch nicht so streng ist, wie viele tun. Das möchte ich da schon noch betonen. Da war ja auch in der Presse ein Beitrag von der Professorin Polzin. Es ist jetzt nicht so, als wären die Richter da jetzt so aktivistisch, wie sie gerne dargestellt werden. Also grundsätzliche Hindernisse bei Abschiebungen nach Syrien zum derzeitigen Zeitpunkt sehe ich jetzt nicht, Klammer auf, mehr, Klammer zu. Also je länger Syrien stabil ist, umso eher wird es wahrscheinlich, dass Menschen abgeschoben werden. Zumindest dann, wenn sie erst vor relativ kurzem nach Österreich gekommen sind. Diejenigen, die schon lange da sind, da ist dann natürlich die Frage weniger aus Sicht von Artikel 3, sondern von Artikel 8, also eben privaten Familienleben, und ganz allgemein auch die politische Frage, ob man Menschen, die jetzt schon lange hier sind, vielleicht gewisse Integrationsleistungen vollbracht haben, deren Kinder hier schon in die Schule gehen, ob man die unter Anführungsstrichen verlieren will. Ja? Ich meine, das ist jetzt nicht mehr eine rechtliche Diskussion, aber es hängt schon damit zusammen, weil das Flüchtlingsrecht sieht ja vor, dass man entweder zeitlich begrenzten Schutz bekommt, wieder zurückkehren kann oder in dem Land, in dem man aufgenommen wurde, irgendwann auch Staatsbürger wird und damit kein Flüchtling mehr ist, weil man ja eine neue Staatsbürgerschaft hat. Und diese zweite Dimension von einer möglichen Lösung für ein Flüchtlingsproblem, also nicht der Flüchtling selbst als Problem, sondern das Problemfeld massenhafte Flucht, dieser zweite Lösungsansatz, der ist in letzter Zeit ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber das ist dann jetzt auch eine politische Debatte, ein politisches Fass, das ich nicht aufmachen möchte. Aber das ist natürlich genau bei diesen Verfahren die Frage, ob man jetzt da, wenn jemand 2015, 2014 gekommen ist, ob man die jetzt auch massenhaft abschieben will. Allein wegen der Anstrengungen, die da vielleicht schon hineingewandert sind, kann man das hinterfragen. Aber ich höre schon wieder auf mit meinem links-linken Content. Ich wollte es aber trotzdem kurz einstreuen, weil das schon damit zusammenhängt, wenn man jetzt auf einmal die Erwartungen weckt, dass da, weiß nicht wie viel, zehntausende Syrer abgeschoben werden, ob das einerseits klug ist und ob es rechtlich möglich ist.
Alleine der Begriff massenhafte Abschiebung ist schon alleine deshalb propagandistisch, weil die ganzen Verfahrensgarantien, die man den Einzelpersonen gibt, nie und nimmer so abgewickelt werden können, dass sie irgendeine Form von Massenabschiebung zustande bringe.
Das ist ja das, was man suggeriert.
Das ist ja das Gerichtssystem jetzt schon völlig überlastet damit. Wenn man sich die Qualität der Asylentscheidungen am Bundesverwaltungsgericht anschaut, kann man eigentlich fast eh nur noch ins Weinen kommen. Und dann muss man sich halt auch nicht wundern, wenn das Ganze hinten und vorne nicht funktioniert. Und wenn ich dann in diesen engen Trichter noch einmal ein paar tausend Fälle hineinhaue, um von massenhaft zu sprechen, dann brauche ich nicht einmal einen guten Anwalt, um beim VfGH das wieder zum Kippen zu bringen. Aber ja, es ist natürlich schwierig, Menschen über den Kamm zu scheren, aber wir leben nicht umsonst in einem Rechtsstaat mit all den Mühen und Rädern, die er so mit sich bringt und die nicht immer faire Einzelfallentscheidungen verursachen, und das merkt man im Asylbereich in beide Richtungen, fürchte ich.
Ich glaube halt, dass das ein Bumerang-Effekt ist, weil jetzt, und das wollte ich vorhin bekräftigen, die Erwartung geweckt wird, dass jetzt unter Anführungsstrichen massenhaft abgeschoben wird, weil viele diese Erwartung ja haben.
Politik hat sich ja mittlerweile auf das Schüren von Erwartungen reduziert, oder?
Ja, aber die werden dann enttäuscht und dann wählt man eine Partei, von der man das Gefühl hat, dass sie die erfüllt.
Die Enttäuschung ist den Leuten wurscht. Ich habe das gerade erst letztens wieder gemerkt, weil sie kriegen sie oft schon gar nicht mehr mit. Ich habe jetzt eine Geschichte gemacht vor einem Jahr, als in Vorarlberg einen unter Anführungszeichen
Pfleger. Jetzt sind wir doch bei Vorarlberg, aber nachdem über eine Stunde vergangen ist,
ist es eine Analogie, und da kann man das gern verwenden, einen unter Anführungszeichen Pflegeskandal gegeben, sprich eine Familie hat dann eine Pflegeeinrichtung Fehler in der Pflege eines Angehörigen vorgeworfen. Ob es jetzt Pflegefehler an sich gegeben hat, wage ich zu bezweifeln, aber es hat auf jeden Fall Dokumentation und Kommunikationsprobleme gegeben. Und dann die zuständige Landesrätin hat dann gesagt, ja, auch auf Druck der Opposition, wir machen da eine Kommission, die das untersucht. Und jetzt nach einem Jahr habe ich nachgefragt, was ist aus dieser Kommission geworden? Turns out, die Kommission wurde nie eingesetzt. Und das ist genau sowas, wo ich halt sage, ja, ich meine, ich verstehe schon, die haben kein Akteneinsichtsrecht gekriegt, da müsste dann hinterher draufkommen, es ist gescheiter, wenn das wer anderer prüft, der Landesvolksanwalt, der Patientenanwalt hat sich das angeschaut. Es ist ja nicht so, als wäre es nicht geprüft worden. Aber einfach dieses Erwartungen sind da, ich muss jetzt irgendwas tun, ich gründe jetzt eine Kommission und dann gibt es eigentlich nie. Aber wie viele Leute haben sich damals gesagt, ah ja, jetzt gibt es ja eine Kommission, wird man schon auch schauen. Und dann hat es nie eine Kommission gegeben. Ja, eh. Aber das kann man auf andere Ebenen außerhalb Vorarlbergs analogieweise anwenden.
Das stimmt. Wir haben ja bei Addendum auch immer wieder versucht zu sagen, was wurde eigentlich aus? Was wurde aus dem Vorschlag? Was wurde aus jenem Vorschlag? Was wurde aus der und der Prophezeiung? Ist die wirklich so eingetroffen? Haben dann aber gemerkt, dass das auch nicht bei den Lesern und Leserinnen allzu viel Interesse hervorruft.
In Vorarlberg, die FPÖ ist rausgegangen im Wahlkampf mit, was nicht, Hausnummer 2000 Euro für jede Mutter, die zu Hause bleibt, und noch einmal gratis Kindergarten für alle und für jedes Kind irgendeinen Bonus. Und am Ende des Tages ist rausgekommen ein Zwillings- und Drillingsbonus, den man und alle anderen kriegen halt nichts oder nicht mehr, als eh schon da ist. Und wenn du dann ausrechnest, wie viele Zwillinge in Vorarlberg so im Jahr geboren werden, dann ist das, glaube ich, eine Hausnummer zwischen 40.000 und 50.000 Euro pro Jahr, die das Land da bezahlt. Aber man trägt das jetzt vor sich her, als wäre das die Erfüllung dessen, was ursprünglich Millionen gekostet hätte, wenn ich mich damit durchgesetzt hätte, was eh nicht finanzierbar gewesen wäre. Aber kräht da irgendein Hahn danach? Haben die Leute überhaupt damit gerechnet, dass es das geben wird, wenn sie die Partei wählen? Und da steht die FPÖ auch nicht alleine damit da. Also das auf das warme Mittagessen warten wir auch noch, oder?
Was ist mit dem warmen Mittagessen?
War das nicht diese Babler-Ansage, jedes Kind ein warmes Mittagessen?
Ah, siehst du, ich habe mir das jetzt gar nicht mehr gemerkt. Aber jetzt hören wir zwar mit Andreas Babler auf, aber wir hören auch mit Vorarlberg auf. Ich finde, Vorarlberg ist immer ein gutes Schlussthema. Also wir sind doch dorthin gekommen. Ich finde das auch sehr schön, dass wir dorthin gekommen sind. Ich komme übrigens auch im Herbst nach Vorarlberg, wie du vielleicht weißt. Dann,
ich freue mich schon.
Ja, ich mich auch. Dann sehen wir einander wieder und ich sehe dann auch den Rest deiner Familie, worauf ich mich schon sehr, sehr freue. Ja, schön, dass wir diese Folge endlich wieder geschafft haben. Es war viel los. Ich entschuldige mich auch bei den Hörerinnen und Hörern, dass ich es nicht geschafft habe, dass wir es nicht geschafft haben, muss man dazu sagen, früher eine Folge aufzunehmen. Es war einfach wirklich viel los, thematisch. Also bei dir familiär, bei mir thematisch. Völkerrecht ist gerade in aller Munde, gerade weil so wenig funktioniert, beziehungsweise kriegsbezogene Völkerrecht so wenig funktioniert. Desto mehr redet man drüber. Es waren Prüfungen zu korrigieren. Ein bisschen Privatleben habe ich dann auch noch, ein bisschen in meinem Basketballverein trainieren und spielen will ich dann auch noch. Also ganz viele Faktoren, die dazu geführt haben, dass wir keine Folge aufgenommen haben, aber ich bin
und ich habe ein Kind.
Ja, und ich bin das umso glücklicher. Das ist meine
Ausrede für alles.
Und ich bin umso glücklicher, dass du trotz deines Kindes Zeit gefunden hast, mit mir zu sprechen, zu uns zu sprechen.
Er ist gerade auf einer Party mit meiner Frau.
Das ist doch schön. Früh übt sich. Gut, jetzt haben wir kein gutes Schlusswort, aber das ist völlig egal. Andreas Babler am Ende der Folge, warum nicht? Irgendwer muss ja immer am Ende sein. Gibt es noch irgendwas? Nein. Sonst ziehen wir das nur unnötig in die Länge und ich kriege wieder die Beschwerden, dass ich dann immer noch am Ende so viel sage. Ich sage einfach nur ein Danke fürs Zuhören und ein Ciao aus Wien.
Und Bussi Baba aus Feldkirch.